Ich habe den undankbarsten Teil, den langweiligsten Teil, die Präanalytik, was kann alles schiefgehen. Ich möchte es erweitern. Sie sehen hier, es geht um Präanalytik, auch ein bisschen Analytik, auch wenn dort die wenigsten Fehler sind inzwischen, und sehr viel um Postanalytik. Ich werde Ihnen erklären, worum es dabei geht. Es gibt eine uralte Arbeit von 1992, die versucht hat zu erforschen, wie die Anteile der Anamnese, der physikalischen Untersuchung und des Labors an der Erhebung von Diagnosen sind. Herausgefunden haben wir, dass der Anteil des Labors relativ klein ist. Also in 11% ist der Labortest laut dieser Studie wichtig gewesen oder besonders wichtig gewesen an der Diagnosefindung und in 24% gemeinsam mit der physikalischen Untersuchung. Sie sehen hier die Diagnosen. Das ist natürlich alle möglichen bakteriellen, viralen Infekte, Schilddrüsenerkrankungen, Hypercholesterinämien. Diese Zahlen sind heute sicher anders, dass man sicher bei 50-70% allein schon aufgrund zum Beispiel der Rolle des Troponins in der koronaren Herzkrankheit und vieler anderer neuerer und guter Parameter. Von der Probe zum Befund, wir nennen das den wieder neudeutsch den Total Testing Process. Es geht los, immer im Hirn des klinisch tätigen Kollegen, der eine Idee hat, der einen Patienten sieht, untersucht hat, Anamnese gemacht hat und sich überlegt, welche Laborbefunde er anfordert, beziehungsweise je nachdem im Spital der Pflege sagt, dass sie es anfordern soll. Es wird Blut abgenommen, hoffentlich beim richtigen Patienten. Das ist schon ein ganz zentraler Punkt. Da passieren eigentlich zumindest im Spital, wahrscheinlich auch im niedergelassenen Bereich, sehr viele Fehler bei der Patientenidentifikation. Es geht dann um den Probentransport, wo man auch sehr viel falsch machen kann, allein indem man die Temperatur nicht einhält, indem man zu lang spazieren fährt. Das betraf früher nur den niedergelassenen Bereich. Inzwischen ist es aufgrund der anderen Aufstellung der Kliniken auch bei uns so, dass wir wie wild in Wien herumfahren. Sie haben gehört, wir haben 5 Standorte und bringen alle Spezialanalysen und Mikrobiologieanalysen an einen Standort. Es geht dann schließlich im Labor an die Probenvorbereitung. Das ist de facto im Großen und Ganzen die Zentrifugation, wo man auch relativ viel falsch machen kann. Es geht an die Analyse. Das ist heute im meisten, egal ob niedergelassenen Bereich oder Spitalsbereich, sehr weitgehend automatisiert. Die Maschinen und Analytik hat sich extrem verbessert in der Präzision. Jedes halbwegs vernünftige Labor hat ein gutes Qualitätsmanagementsystem oder ist zertifiziert oder gar akkreditiert. Da sollte eigentlich, Sie werden es dann sehen, in den nächsten Folien relativ wenig passieren. Es geht dann in das Befundreporting, das heißt die Befunderstellung. Auch damit kann man, indem man falsche Normalwerte angibt oder die Befunde ins Nirvana schickt, natürlich viel an präanalytischen Problemen verursachen. Es geht dann ins kleine Hirn des Labormediziners, der versuchen soll, ihnen die Befunde zu interpretieren und dann das Zentrale, möglichst in Kooperation, natürlich nicht bei jedem Befund, viele sind selbsterklärend, bei Spezialdingen in Kooperation mit dem klinisch tätigen Kollegen mithelfen an der Diagnosefindung. Es sind wahrscheinlich diese beiden, kommt auch im nächsten Bild, Themen sind die, wo am meisten an der Präanalytik passiert und was auch am schwersten beeinflussbar ist und verbesserbar ist. Es gibt eine Arbeit, die jetzt inzwischen 10 Jahre alt ist, die versucht hat aufzugliedern, wo passieren die Fehler in den Phasen der labormedizinischen Analytik. Und sie sagen, in der Präanalytik, das ist genau das, jetzt muss ich schauen, ob ich zurückkomme, Präanalytik ist ganz genau das, Anforderung des Labors, sich zu überlegen, was will ich bestimmen, passieren laut dieser Studie 12% der Fehler, in dem irgendein Wert gar nicht angefordert wird, der für die Diagnosefindung sehr wichtig wäre, weil man es nicht weiß. oder es werden unnötige Werte angefordert, was wir im Spitalsbereich sehr oft sehen, tägliche Anforderungen von Elektrolyten, Lipiden, wo man nur Geld vernichtet und nichts damit anfängt. Das ist die Prä-Prä-Analytik. Die klassische Präanalytik, wo es geht um Blutabnahme, um Patientenidentifikation, haben die herausgefunden, kommt es in 2% der Fälle zu Fehlern, in der analytischen Phase in 0,2%. Da kann es sein, natürlich passiert, dass das falsch kalibriert wird, dass eine Kontrolle einmal nicht stimmt. Es sollte nicht mehr vorkommen, aber das gibt es natürlich noch immer. Und was es immer gibt und was unvorhersehbar ist, sind Interferenzen durch irgendwelche Substanzen, die wir nicht kennen, von denen wir nicht wissen, dass sie in der Probe drinnen sind und die wir auch nie rausfinden und deswegen einen falschen Befund rausfinden. Das ist Aufgabe des Labormediziners, im Gesamtkontext zu sehen, ist der Befund überhaupt plausibel und kann das sein und sich sonst auf die Suche zu machen nach möglichen Fehlern. Die postanalytische Phase ist einfach die Befundübermittlung, die normale und anfängliche postanalytische Phase. Da ist es natürlich ein Fehler, wenn der Befund einfach nie kommt oder viel zu lang dauert, was einfach unbefriedigend ist und gefährlich sein kann. Und die postanalytische Phase ist eben das, ist das, was wieder hier angedeutet ist, einfach die in der Zusammenschau, die Interpretation der Befunde und gemeinsame Suche nach einer Diagnose. Also das ist eine, also ich habe keine aktuellere Arbeit gefunden, wo die Fehler in der Präanalytik dargestellt sind. Ich möchte Ihnen jetzt einige Begriffe, die zusammenhängen, in dem Fall mit der Prä-Prä-Analytik, also mit der Indikationsstellung, wenn man sich überlegt, welchen Laborbefund möchte ich gern anfordern. Und dazu gibt es ein Geschwisterpaar sozusagen. Das ist die diagnostische Sensitivität und die diagnostische Spezifität eines Tests. Und die sollte ich zumindest vom Bauchgefühl her wissen, wenn ich einen Test anfordere. Und zwar ist das die Aussagekraft eines Labortests, in diesem Fall in Bezug auf eine spezifische klinische Fragestellung. Die Sensitivität ist die Anzahl der Kranken mit einem positiven Testergebnis bezogen auf die Anzahl aller Kranken. Das heißt, ich wünsche mir, dass ich möglichst alle richtig positiv erwische. Das heißt, dass durch meinen Test, wenn er positiv ausfällt, alle Kranken richtig erfasst werden. Das Geschwister beim Begriff ist die Spezifität, die diagnostische Anzahl der Gesunden, die ein negatives Testergebnis haben durch alle Gesunden. Und da möchte ich einfach, dass ich mit einem negativen Testergebnis möglichst wirklich alle Gesunden richtig ausschließen kann. Das zweite Begriffspaar betrifft jetzt, ich gehe jetzt nicht mehr zurück, aber sagen wir die Post-Post-Analytik in der Interpretation, wenn Sie die Befund schon haben und eine Arbeitshypothese haben. Und da gibt es den prädiktiven Wert eines Tests. Es gibt einen positiven prädiktiven Wert und einen negativen prädiktiven Wert. Der positive ist die Anzahl der Kranken mit einem positiven Testergebnis bezogen auf alle Patienten mit einem positiven Testergebnis. Also da wünsche ich mir natürlich von einem Test, dass er einen hohen positiven prädiktiven Wert hat. Das heißt, dass bei dem pathologischen Testergebnis wirklich diese Krankheit vorliegt. Negativer prädiktiver Wert, Anzahl der Gesunden mit einem negativen Ergebnis durch alle Anzahl der Patienten mit einem negativen Ergebnis. Und da möchte ich natürlich, wenn dieses Ergebnis normal ist, dass ich sicher weiß, dass dieser Untersuchte gesund ist. Ganz wichtig in der Interpretation ist, das habe ich unten hingeschrieben, der prädiktive Wert ist immer von der Prävalenz einer Erkrankung in dieser Gruppe, die ich untersuche, abhängig. Das heißt, wenn die Prävalenz irrsinnig gering ist, dann werden mir diese prädiktiven Werte irrsinnig schlecht. Wenn ich voreingegrenzt habe, zum Beispiel durch einen klinischen Score und die Prävalenz relativ groß ist in der Gruppe, dann erreiche ich auch relativ gute, je nachdem positive oder negative prädiktive Werte. Jetzt noch einmal gegenübergestellt, sozusagen kreuzweise, es bezieht sich Sensitivität, hängt zusammen mit dem positiven Vorhersagewert. Die Sensitivität bezieht sich auf die Kranken. Wie wahrscheinlich ist es, dass der Test positiv ist, wenn man krank ist? Der positive prädiktive Wert bezieht sich auf alle mit positiven Test, also Nachschau, wenn ich den Befund in der Hand habe. Wie wahrscheinlich ist es, dass man krank ist, wenn der Test positiv ist? Das zweite Paar ist die Spezifität, die zusammengehört mit dem negativen Vorhersagewert. Die Spezifität bezieht sich auf alle Gesunden. Wie wahrscheinlich ist es, dass der Test negativ ist, wenn man gesund ist? Und der negative Vorhersagewert sagt aus, wie wahrscheinlich ist es, dass man gesund ist, wenn der Test auch negativ ausgefallen ist. Also das sind diese zwei Begriffspaare. Im Idealfall, das wäre der Wunsch, wollen wir so einen Test. Das heißt, ich möchte einen Test haben, der mir haarscharf die Gesunden mit einem negativen Testergebnis abgrenzt von den Kranken mit einem positiven Testergebnis. Leider ist es nicht so, sondern die Sensitivität und Spezifität erhalten sich immer gegenläufig. Es gibt de facto kaum einen idealen Labortest. Ich kann das steuern über die Angabe des Referenzbereichs. Entweder man macht so, ich habe einen Referenzbereich so eingestellt, dass ich eine sehr hohe Sensitivität habe. Dann sieht man, dass man wirklich alle Kranken erwischt mit diesem Test bei Referenzbereich 1, dass man aber einen Begleiteffekt hat. Man diagnostiziert auch Gesunde als krank, was aber natürlich nicht stimmt. Wenn man den gegenteiligen Ansatz wählt, Referenzbereich 3 mit einer sehr hohen Spezifität, dann ist es so, dass ich alle Gesunden als gesund kennzeichne, aber einige Kranke sozusagen versäume. In der Wahrheit ist es sehr oft so, dass der Referenzbereich so eingestellt ist, dass er so irgendwo in der Mitte hier ist, weil es gar nicht anders geht. Welchen Test verwendet man prinzipiell wann? Nur kleine Beispiele. Ich brauche eine ganz hohe Sensitivität. Da darf ich wirklich keinen versäumen beim Screening-Test. Also ich möchte beim HIV-Test, möchte ich auch auf Kosten dessen, dass ich manche falsch positive oder unspezifisch positive habe, möchte ich alle erwischen, die wirklich krank sind. Also da brauche ich wirklich einen Test, der an die 100% Sensitivität hat. Gleiche gilt zum Beispiel für HCV natürlich. Die Spezifität, die hohe, möchte ich bei Bestätigungstests, bei Bestätigung eines Krankheitsverdachts. Da wäre ein Beispiel der Troponin-Test, wo ich, möglichst alle richtig bestätigt haben will. Ich habe eine, das möchte ich Ihnen ganz kurz zeigen, das ist eigentlich ein Thema für Labormediziner, aber ist vielleicht zum Verständnis, welcher Test empfohlen wird, wichtig. Es gibt sogenannte ROC-Kurven, mit denen kann man als Labormediziner oder auch als Kliniker natürlich die Qualität eines Labortests beurteilen. Es sind bei dieser Untersuchung sind aufgetragen die Sensitivität von 0-100% im Vergleich zu den falsch positiven Ergebnissen. Und im Idealfall habe ich, je weiter die Sensitivität besser wird, im idealen Test, den es aber nicht gibt, keine falsch positiven bis hier rauf. Und dann geht die Kurve darüber. Das heißt, ich kann, wie es in der vorigen Abbildung gezeigt wurde, gesund, krank, ideal trennen. Ein Test mit 1,0 gibt es selten. Sehr gute Tests haben 0,95 von der Area Under the Curve. Einen ganz schlechten Test habe ich hier mit der Referenzkurve, da ist die Area Under the Curve 50%, das ist wie im Casino, also das ist reiner Zufall, ob man der Test den Patienten erkennt oder nicht erkennt. In den meisten Fällen ist es so, dass ich bei Steigerung der Sensitivität doch eine gewisse Anzahl, so wie die grüne Kurve, an Falschpositiven habe. Aber je weiter diese grüne Kurve raufgeht, desto besser ist der Test und man schaut sich das eigentlich am schönsten einfach in diesen Bildern an, in Testevaluationen. Ich habe jetzt ein kleines Beispiel eines Tests, der eigentlich gar nicht sehr gebräuchlich ist bei uns, der sogenannte ELF-Test. Diese Publikation beschreibt ihn bei nicht-alkoholischer Fatty Liver Disease. Das ist ein Test, der besteht aus drei Serumuntersuchungen aus Hyaluronsäure, P3MP, TIMP 1, wie auch immer. Und dieses Pendel hat in der Erkennung einer Leberfibrose eine Area Under the Curve von 0,90 für schwere Fibrose und 0,82 für moderate Fibrose. Wenn ich den ergänze noch mit einigen ganz einfachen labormedizinischen Parametern und ganz primitiven klinischen Angaben, komme ich immerhin, und da ist man schon sehr gut, wie Sie, also im Vergleich, was Sie gesehen haben mit der vorigen Kurve, von 0,98 Area Under the Curve Erkennung und bei moderater Fibrose 0,93. Der Sinn des Ganzen ist natürlich, dass man, wenn das möglich ist, nur noch sehr wenige Biopsien machen muss, die in der Menge nicht durchführbar sind, gefährlich sind und man einfach durch die Labormedizin und durch solche gute Tests sich einen Großteil von Biopsien erspart bzw. ausfiltert. Das wäre der Sinn der Labormedizin und dazu muss ich die Testcharakteristik erkennen. Das muss ein sehr guter Test sein, dass ich mich darüber traue und nur noch die Biopsie, die da in dieses Fenster reinfallen, das abgebildet ist. Jetzt gehen wir von den esoterischeren Dingen zum praktischen. Blutabnahme, wie bereite ich den Patienten vor? Es wird noch immer empfohlen, wobei da gibt es wirklich verschiedene Meinungen dazu, dass man 12 Stunden Nahrungskarenz halten soll. Ich werde Ihnen zeigen, dass das bei den Lipiden zum Beispiel gar nicht so wichtig ist, bei anderen Parametern vielleicht schon. Es gibt inzwischen viele Labors international, die das aufgehört haben und sagen, Nahrungskarenz braucht man nicht mehr. Es gibt aber noch Empfehlungen dazu. Man sollte in der Früh keinen Kaffee mehr trinken, weil es aufs Cortisol wirken kann. Man sollte, wenn es geht, auch in der Früh nicht mehr rauchen vor der Blutabnahme. Man sollte 24 oder 48 Stunden keinen Alkohol trinken, besonders wenn man diese Parameter, die Sie da sehen, untersucht. Man soll sich nicht körperlich betätigen, man soll nicht ins Labor joggen und sich dann sofort im Stehen Blut abnehmen lassen. Dann wird es viele Werte geben. Nicht nur die, die hier stehen, sondern einfache Werte wie Blutbildwerte, Leukozyten, die einfach nicht mehr stimmen. Man soll den Blutabnahmezeitpunkt beachten. 7 bis 9 Uhr wird empfohlen. Das gilt natürlich jetzt nicht wirklich für alle Tests. Wenn ich eine spezialisierte Lipidklinik bin oder auch viele andere, kann ich irgendwann abnehmen. Wenn ich erst untersuche, ist sicher gescheit, um die Tagesrhythmik zu vermeiden, einen fixen Blutabnahmezeitpunkt zu haben. Die Körperlage ist wichtig. Es wird in der Klinik wahrscheinlich oft im Liegen abgenommen, im Privatlabor im Sitzen. Man soll aber vorher ruhig gewesen sein und zumindest 5 Minuten ruhig gesessen sein, weil man sonst auch Einflüsse hat auf diverse Laborparameter. Wichtig ist die Stauung. Dazu kommen noch nicht zu lang stauen, möglichst 1/2 Minute bis maximal 1 Minute. Und nachdem man die Vene getroffen hat, gleich wieder entstauen. Da habe ich aber eine Folie dazu noch. Für die Klinik betreffend Blutabnahme aus Kathetern ist nicht gescheit. Da passieren die gröbsten Fehler. Wenn es nicht anders machbar ist, was halt auch oft vorkommt, ist es gescheit, einen Vorlauf zu nehmen, um die Probe nicht verdünnt zu haben. Die Reihenfolge der Materialgewinnung gibt es Dokumente von der Fachgesellschaft, die inzwischen auch von vielen wieder verlassen wurden, weil es bei den geschlossenen Systemen relativ wurscht ist, ob ich jetzt das Blutbildröhrl oder das Serumröhrl als Erste nehmen. Das einzig Wichtige ist dafür die Klinik, man sollte die Blutkulturen natürlich als Erster nehmen. Ja, durch die Nahrungsaufnahme wären bis auf die Triglyceride eigentlich das Cholesterin, das LDL-Cholesterin und HDL-Cholesterin überraschend wenig beeinflusst. Das ist ein richtiges Mittagessen, Standardmahl. Die Triglyceride im Idealfall auch nur um die 10%. Das heißt, ein normaler Lipidbefunder Patient ohne Lipidstoffwechselstörung, auch wenn er nicht nüchtern ist, wird er richtig diagnostiziert. Also ist das, was man immer gesagt hat, es ist nicht so, dass die Triglyceride um 300% draufschießen nach einem Mahl. Wenn man kann das schon, wenn man gebackenen Leberkäse mit mehr Nesselad isst, kann man schon hinbringen vielleicht, aber so nicht. Dafür gibt es andere Parameter, wo die Nahrungsaufnahme und der Zeitpunkt der Abnahme sehr wohl wichtig sind. Da möchte ich Ihnen nur kurz die Knochenstoffwechselparameter erwähnen, die heute viel gemacht werden. Aufbauparameter, alkalische Phosphatase, P1MP, Osteokalzin. Knochenresorptionsparameter, heute eigentlich hauptsächlich wichtig, die Crosslinks, das CTX1, Pyrrolidin und Desoxypyridinolin werden wenig gemacht. Und dann die Calciotropenhormone, Vitamin D, die beiden, und Parathormon und Harnkalzium. Da ist es so, dass die Tagesrhythmik immens ist, morgens hoch, abends tief. Da sollte man die Abnahme immer am Morgen machen und da wirklich zwischen 7 und 9 oder 7 und 10. Besonders die Crosslabs haben Schwankungen um 40-50% im Tagesverlauf. Was man oft nicht bedenkt, die Knochenstoffwechselparameter sind besonders von der Ernährung abhängig. Es wird empfohlen, eine nüchterne Abnahme zu machen. Durch Nahrungsaufnahme wird einerseits die Knochenresorption über intestinale Hormone vermindert und andererseits kommt es durch Insulinsekretion auch zu einer Reduktion der Knochenresorption-Parameter. Darüber hinaus, als ob das noch nicht genug wäre, ist die intraindividuelle Variabilität, also wenn ich einen Patienten heute und übermorgen abnehme, auch noch bis zu 25% und macht die Interpretation sicher auch noch schwerer. Was im Gegensatz dazu relativ einfach ist, ist die Stabilität, was wichtig ist natürlich im Privatlaborbereich besonders, die ist großteils sehr gut. P1MP, Osteokalzin, Crosslabs, Vitamin D sind 2 Tage bei Raumtemperatur, wenn sie zentrifugiert sind, haltbar und 7 Tage bei Kühlschranktemperatur. Und selbst das PTH, wo man früher sehr oft gesagt hat, nur auf Eis und gleich einfrieren, ist auch 2 Tage bzw. 3 Tage bei Kühlschranktemperatur haltbar. Ich möchte Ihnen kurz was über die für den Labormediziner immer wichtigen Parameter Lipämie-Ikterie-Hämolyse erzählen. Lipämie-Ikterie sind oft nicht beeinflussbar. Also Sie haben hier eine lipämische Probe, hier eine ikterische Probe, hier und hier hämolytische Proben, hier eine Probe, wie sie nach dem Zentrifugieren ausschauen sollte. Die Hämolyse ist eins unserer hauptpräanalytischen Probleme, zumindest in der Klinik. Das ist im niedergelassenen Bereich, glaube ich, viel weniger als in der Klinik.
Keine Sorge, es ist noch
her. Ist auch noch da, ja. Und das ist meistens hausgemacht, erzähle ich Ihnen wie, kann aber natürlich auch eine intravasale Hämolyse sein, die ich dann natürlich auch nicht verhindern kann und mit der ich umgehen muss. Die Ursachen sind, dass ich lang staue, dass ich 5 Minuten staue und dann nicht aufmache, dass ich dann vielleicht zu enge Nadeln, Kanülen verwende, dass ich halt unabsichtlich zu steil steche, die Vene durchsteche. Es gibt Leute, die das Röhrchen schütteln statt vorsichtig schwenken und dadurch Hämolyse produzieren, dass man mit einer Spritze in ein anderes Röhrchen rüberspritzt das Blut, dass es zu lang herumfährt und nicht zentrifugiert wird. Dann sieht man vielleicht die Hämolyse nicht, aber hat trotzdem Hämolyseparameter erhöht schon drinnen, dass man es im Labor falsch zentrifugiert, zu hochtourig, dass beim Transport Hitze oder Kälte einwirkt. Ein Klassiker ist, dass Blut mit Kühlelementen in Kontakt kommt und dadurch hämolytisch wird und die Erythrozyten aufplatzen. Wieso stört die Hämolyse? Weil aus den Erythrozyten Bestandteile, die dort in sehr hoher Konzentration sind, ins Plasma oder Serum herausgehen und dort auch erzähle noch dann oder sehen Sie noch, richtig gemessen werden, also Kalium, das ist dann nicht falsch gemessen, sondern das ist einfach im Erythrozyten in so hoher Konzentration im Vergleich zum Serum, dass es im Serum dann im Gerät richtig gemessen wird, aber natürlich nicht dem wahren in vivo Wert entspricht. Es kommt auch vor, dass durch die Färbung einfach die Tests verfälscht werden, wobei das bei den modernen Analysenautomaten in vielen Fällen nicht mehr heikel ist, weil es verdünnt wird hoch und man damit umgehen kann, da weiß Ihr Labor genau oder sagt Ihnen auch, welcher Parameter kann gemessen werden und welcher nicht. Also in Wirklichkeit geht es da nicht um viel Parameter und es kann auch sein, dass chemische Reaktionen auch durch Zellinhaltsstoffe, die aus den Erythrozyten rauskommen, beeinflusst oder verfälscht werden. Einer der Punkte für die Hämolyse ist das Stauen. Wie gesagt, maximal 60, besser 30 Sekunden. Nicht so, dass der Arm blau wird. Das heißt, ich meine, man wird jetzt nicht den systolischen Druck messen. Man sieht das eh, soll das Blut auch noch abfließen können. Man sollte, wenn man gestaut hat für 30 Sekunden, stechen und dann aufmachen den Stau. Es rinnt normalerweise gut genug. Den Patienten ja nicht pumpen lassen. Das macht wirklich herrliche Kaliumanstiege. Es reicht, wenn er vorher die Faust ballt und wenn man drinnen ist, aufmacht, dann kann das zirkeln und dann fühle ich das Röhrl an. Es gibt Kollegen, die klopfen gerne auf die Vene. Ob das wirklich eine Hämolyse macht, ist manchmal beschrieben, da muss man festklopfen. Was sehr wohl erlaubt ist, wenn es ganz schwer geht, Wasserbad, Heizkissen, Hyperemisierung, das macht keinen Effekt auf eine Hämolyse. Wieso führt die zu lange Stauung zu Problemen? Es macht eine Hämokonzentration. Sie sehen hier, durch einen zu starken Venenstau kommt es dadurch, dass es zur Auswanderung von Flüssigkeit kommt, zur Hämokonzentration, dass kleine Moleküle, hier gezeigt das Calcium, auswandern in den interstitiellen Raum und dass es zur Konzentration von Blutkörperchen, und Eiweißmolekülen bzw. eiweißgebundenen Substanzen kommt, die dann falsch hochgemessen werden in der Probe. Ein weiteres und jetzt eigentlich schon letztes Beispiel, letztes Thema, Gerinnung. Es ist bei den meisten Röhrchen relativ egal, wie viel man reinfüllt. Limitiert wird es nur, dass vielleicht nicht genug Material für Chemieparameter da ist. Das kommt selten vor, es werden Mikrolitermengen in modernen Analysensystemen braucht. In der Gerinnung hat es einen anderen Grund, dass wir gerne volle Röhrchen hätten, weil eine vorgegebene Menge Zitrat im Röhrchen vorgegeben ist. Das ist genau 10% vom Endvolumen. Und wenn ich zu wenig Blut reinfülle, habe ich in Relation zu viel Zitratflüssigkeit da drinnen und die Probe ist verdünnt. Wir haben so eine kleine Versuchsreihe vor Urzeiten gemacht. Hier sehen Sie die vier Röhrchen in verschiedenen Füllungszuständen mit globalistischer Gerinnung. Und da sieht man eigentlich, bei Normalwerten ist die BTZ eigentlich bis zu diesem Röhrchen durchaus in Ordnung. Also natürlich ist die wahrscheinlich signifikant niedriger, aber das ist alles im Normbereich. Also das passt noch. Das gleiche gilt für die PTD, für die Thrombinzeit, fürs Fibrinogen. Das sind 10% fürs Antithrombin auch. Da geht es nicht mehr dann. Also da stimmt es nicht mehr. Das gilt für eine normale Gerinnung. Ich muss Ihnen sagen, wir nehmen trotzdem nur Röhrchen ab, die wirklich voll oder 10%, also minimal drunter gefüllt sind. Ein größeres Problem hat man bei Antikoagulierten. Da ist es so, dass schon bei einem Füllstand von 80% eine signifikant höhere INR rauskommt, laut dieser einen Studie in Chess zumindest, als wenn das Röhrchen vollgefüllt ist. Das heißt, bei Antikoagulierten sollte man das Röhrl wirklich vollfüllen. Das war eigentlich schon das Praxisbeispiel. Das war's. Danke.